und willkommen bei Blondes Popcorn, der Podcast über Filme, Serien und 90er-Jahre-Vibes.
Mach's dir bequem, hau dich zu uns aufs Sofa und gönn dir ein paar entspannte und unterhaltsame Minuten mit uns. Ich bin Judith.
Und ich bin Bille. Und ich würde sagen, Film ab! Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einer brandneuen Episode Blondes Popcorn. Wir wollen euch als allererstes ein kleines Dankeschön aussprechen, weil wir von euch doch viel Feedback bekommen haben, was uns sehr gefreut hat. Zum einen auf Instagram und wir haben auch gehört, dass ihr fleißig unsere Homepage nutzt, blondespopcorn.de, was uns auch sehr gefreut hat, weil wir da ja auch unsere Folgen anbieten. Und wir sprechen heute über den Film My Girl, meine erste Liebe. Und der Film ist leider nicht im Streamingdienst gerade umsonst verfügbar. Also den muss man leider ausleihen. Auf Apple TV und auf Prime ist der Film gerade verfügbar.
Genau. Hi, Bille.
Hey, Judith.
Hey. Genau, das hast du voll schön gesagt. Wir haben nämlich super viel diesmal Feedback bekommen. Fand ich ganz toll. Ihr schreibt uns nicht nur über Instagram, ihr sprecht uns sogar auch Sprachnachrichten rauf. Da würde ich ganz gerne einmal die liebe Nina grüßen. Die ist eine Hörerin von uns und ja, hat uns rückgemeldet, dass sie auch das sehr begrüßt hat, dass Francisco in der Episode mit dabei war. Da haben wir ganz viel positives Feedback bekommen. Und auch ganz lieben Dank an Caro. Die hat uns nämlich raufgesprochen, dass sie eigentlich gar keine, ja, in dem Sinne Filmliebhaberin ist und auch normalerweise nie einen Filmpodcast gehört hätte und auch noch keinen einzigen Film geguckt hat, den wir besprochen haben und nach jeder Folge jetzt richtig Bock bekommen hat, diesen Film zu schauen. Und ich würde sagen, da haben wir alles richtig gemacht und können uns mal auf die Schulter klopfen, oder?
Aha.
Fand ich richtig toll, ja.
Oh, das ist wirklich super, super schön zu hören, sowas. Also so eine Rückmeldung finde ich immer richtig toll, vor allem wenn man einfach merkt, dass die Leute auch selber wieder Lust bekommen, die Filme zu gucken. Das ist ja auch das, was wir da irgendwo erreichen wollen, dass wir unterhalten und eben den Leuten nochmal die Filme so ein bisschen zurückrufen und nahebringen. Und ich versuche in dieser Folge auch etwas weniger zu fluchen.
Ja, ich auch.
Ich nämlich, ach, du bitte, bist ja ein Gänseblümchen gegen mich, aber ich bin wirklich, meine Güte, ich bin da wie so ein, ach ja, wie so ein Fernfahrer.
Wie so ein Seemann
unterwegs.
Halt, ja genau.
Ganz genau. Eigentlich unverschämt, wahrscheinlich fluchen die gar nicht so viel wie ich, die armen Männer.
Das stimmt, also wirklich. Nein, aber das ist ganz toll, also wir freuen uns immer über Feedback in jeglicher Form, weil dafür machen wir das auch und dann wirklich so tolle Resonanzen zu bekommen, dann macht uns das Ganze natürlich doppelt so viel Spaß.
Absolut.
Ja, und heute ist es meine Aufgabe, mal eine Zusammenfassung des Films zu liefern. Damit würden wir heute in dieser Episode auch ganz gern mal anfangen. Ich gebe mein Bestes, dir, liebe Bille, gerecht zu werden. Und du hast es in der letzten Folge so schön gemacht bei Stream. Oh, ich werde bestimmt 1000 Versprecher haben, aber wir legen einfach mal. Wir legen einfach mal los. Also. Der Film My Girl entführt uns ins Jahr 1972 in die Kleinstadt Madison in Pennsylvania. Dort wird die 11-jährige Vada Saltonfuss täglich mit dem Tod konfrontiert. Ihr Vater Harry betreibt im eigenen Haus ein Bestattungsunternehmen und ihre Mutter verstarb leider bei ihrer Geburt. Vada verbringt viel Zeit mit ihrem einzigen Freund Thomas Jay, der gegen alle möglichen Dinge allergisch ist. Thomas Jay ist vorsichtig, zurückhaltend, trägt eine Brille und muss immer pünktlich zu Hause sein. Vada dagegen ist eher ein unangepasstes Mädchen, rebellisch und besitzt einen für ihr Alter sehr intelligenten und teils auch ziemlich zynischen Humor. Vadas Papa Harry stellt dann eines Tages die sympathische und flippige Visagistin Shelley in sein Bestattungsunternehmen ein, die, wie soll es auch anders sein, Harry schon bald den Kopf verdreht und ihm zeigt, dass er doch noch einmal eine neue Liebe finden kann. Vada ist dann davon anfangs allerdings weniger begeistert. Sie bildet sich außerdem ständig ein, selbst an tödlichen Krankheiten zu leiden. Die Todesursachen der Klienten ihres Vaters geben ihrer Fantasie dafür die nötige Inspiration. Regelmäßig besucht Vada deswegen den Arzt Dr. Welty, der sie jederzeit ernst nimmt, ihr aber immer bescheinigt, kerngesund zu sein. Ja, und im Laufe der Handlung werden Vada und Thomas Jay immer wieder von anderen Kindern als Liebespaar verspottet. Und Thomas Jay gefällt dieser Gedanke eigentlich auch ganz gut. Vada hingegen gesteht, dass sie in ihren Lehrer Mr. Bixler verliebt ist. Und um an einem seiner Schriftstellerkurse in den Sommerferien teilnehmen zu können, stiehlt sie eines Tages Geld, aus Shelleys Keksdose. Ja, und der Film geht dann so weiter, dass der anfangs leichte und humorvolle Plot, der den Alltag zweier unterschiedlicher Kinder in den Sommerferien zeigt, im letzten Drittel leider eine tragische Wendung nimmt. Spoiler-Alarm ist jetzt angesagt, denn Thomas J. stirbt plötzlich an den Folgen von Bienenstichen. Und Vader hat somit wieder einen weiteren Verlust zu ertragen, wenn man es so sagen kann. Und die Beisetzung ist eine der traurigsten Szenen im Film, richtet natürlich, wie soll es auch anders sein, Vaders Vater Harry aus. Ja, zum Ende der Handlung macht Shelley Vaders Vater bewusst, dass er sich nicht nur um die Toten kümmern muss, sondern vor allem auch um die Lebenden, und zwar um seine kleine Tochter. Und gemeinsam helfen sie Vader dabei, den Verlust ihres besten Freundes zu verarbeiten, die schließlich in ihrer Klassenkameradin Judy eine neue Freundin und in Shelley einen Mutterersatz findet. Ja, so viel erstmal zur grundlegenden Handlung des Films.
Oh, ich bin jetzt schon am Kämpfen.
Oh, das ist ganz, ja. Oh. Ja, es war auch wirklich, also, ich muss sagen, der Film ist schon harter Tobak. Da trinkt mal was, ne? Mhm. Genau.
Oh Gott.
Es war jetzt natürlich total gespoilert, aber wir werden gleich nochmal tiefer eintauchen in den Film und da auch nochmal die ein oder andere Analyse machen, wie wir uns so gefühlt haben dabei, ne?
Genau. Ja, das ist nicht super. Hm. Oh, der Film ist echt harter Tobak.
Der meine ist harter Güte. Tobak. Bevor wir da ins tiefer reingehen, magst du uns mal kurz zum nochmal durchatmen, ein paar Fakten zum Film erzählen?
Ja, warum nicht? ich finde, du hast das übrigens sehr schön gemacht, die Zusammenfassung.
Oh, danke.
Also wahrscheinlich mit viel weniger Schweißausbrüchen als ich bei Zusammenfassungen. genau, der Film spielt ja in den 70ern, Anfang der 70er, wie du schon gesagt hast, ist aber von 91. Der wurde gedreht in Florida und in L.A. Und die Produktionskosten beliefen sich auf 16,5 Millionen Dollar. Und der Film spielte aber fast das Vierfache ein. Das waren dann 59,8 Millionen Einnahmen. Und was die Preise angeht, das fand ich irgendwie ganz süß, dass die Anna Chlumsky, also die Vada Sadenfoss, und der Macaulay Culkin, also gespielt den Thomas J., dass die beiden für diese Kussszene einen MTV Movie Award bekommen haben. Finde ich ganz niedlich. Genau. Irgendwie, das hatte ich jetzt gesehen. Das wusste ich überhaupt nicht. Und die Chlumsky gewann dann auch 1993 den Young Artist Award, was auch irgendwie ein ganz cooler Preis ist. Den kannte ich ehrlich gesagt so gar nicht, dass der auch so für junge Schauspieler vergeben wird. Und der Film wurde dann auch als bester Familienfilm nominiert. Das fand ich ein bisschen interessant, sage ich mal. Das ist für mich gar nicht so ein typischer Familienfilm. Mhm. Also eher so ein Film über Freundschaft. Also klar spielt die Familie da auch irgendwie mit, aber ist für mich jetzt irgendwie nicht so der typische Familienfilm. Aber fand ich ganz interessant, dass er dafür nominiert wurde. Und das Lexikon des internationalen Films schrieb, dass der Film für Erwachsene zu läppisch sei und Festhalten für Kinder zu wenig ernsthaft.
Mm, habe ich auch gelesen.
Es ist doch nichts auszuhalten. Ich dachte mir, wie kann es denn noch ernsthafter sein? Brauchen wir jetzt irgendwie noch einen Atomkrieg und einen dreibeinigen Hund? Also nicht auszuhalten.
Da kommen wir bestimmt auch später nochmal in unserer neuen Kategorie dazu. Da will ich noch gar nicht zu viel sagen. Aber es ist extrem spannend, wie die unterschiedlichen Menschen diesen Film halt auch wahrnehmen.
Unglaublich.
Auf jeden Fall.
Dann gebe ich auch direkt an dich über. Ich habe jetzt hier die harten Fakten genannt. Und vielleicht möchtest du ja ein paar Fun Facts zur Auflockerung
Total gerne. In dem Film, die Leute, die den Film geguckt haben, werden sich vielleicht an die ein oder andere Szene erinnern können, wo die beiden auf dem Steg am Wasser sitzen. Dort steht eine Weide und die Weide hat im Verlauf des Films zum Ende hin, spielt die auch noch eine Rolle, weil Vader Schriftstellerin werden möchte und über diese Weide später ein sehr, sehr, sehr zerreißendes Gedicht verfasst. Aber diese Weide, die war im Film tatsächlich gar keine Weide. Die haben nämlich keinen Spot gefunden, einen See mit einem Steg, wo eine Weide stand, und haben wirklich von dem Baum, der dort stand, alle Zweige entfernt und dort gefakte Weidenzweige rangebastelt.
Haben jetzt alle für blöd verkaufen, den Baum
aber
noch.
Da müssen wir nächstes Mal drauf achten, weil es mir überhaupt nicht aufgefallen. Also dass so war, auf die Idee wäre ich wahrscheinlich gar nicht gekommen dort. Ja,
also, aber eine Weide ist doch so ein Baum wie bei Pocahontas, oder?
Die so runterhängt. Genau. Die Trauerweide. Mit diesen ganz langen Zweigen, die so teilweise ins Wasser ragt.
Mhm. Oh, irgendwie auch gruselig.
Genau.
Aber, ja.
Dann habe ich noch, ja, es hat 15 Takes gebraucht für die legendäre Kussszene zwischen Vader und Thomas Jane. Und das hast du gerade schon gesagt, für die sie auch den MTV Movie Award gewann. Und das finde ich wieder richtig cool, weil dasselbe hatten wir ja auch schon mal bei Eiskalte Engel. Da wiederholt sich jetzt so ein bisschen das Ganze. Mhm. Der legendäre Kuss zwischen Selma Blair und...
Genau. War aber auch nicht von schlechten Eltern.
Genau, genau. Ja. Und ansonsten eine kleine Sache, die ich auch noch sehr relatable finde. Jamie Lee Curtis, die auch eine der Hauptrollen spielt, hatte am Set eine Fluchkasse. Und sie zahlte $5... Fünf finde ich echt viel. Ich hatte auch mal auf Arbeit eine Fluchkasse. Ich habe 50 Cent eingezahlt. Ja, aber $5 für jedes Shit. Boah. Und verlor am Ende $200. Wenn meine Mathe-Künste jetzt richtig sind, dann hat sie 40 mal Shit gesagt. Und ich glaube, das ist eine Untertreibung, weil das sage ich ja am Tag schon.
Geil. Ja. Oh, ist das witzig.
Finde ich aber sympathisch.
Gott. Total. Hm? Oh, wenn ich so eine Fluchkasse hätte, ich hätte Ansätze bis zum Ohr.
Ich weiß. Also. Du auf jeden Fall irgendwo einen Kredit aufnehmen.
Du sagst es.
Hm? Genau, ja, das war schon mein Senf zu den Fun Facts. Ja. Hm.
Genau. Schön. Ach, super. Habe ich alles nicht gewusst. Siehst du mal.
Siehst du? Hat sich gelohnt,
sehr
das Googeln.
Das gefällt mir.
Dann, liebe Judith, erzähl doch mal, welche Szene für dich keinen Sinn macht oder die du am liebsten irgendwie rauskicken würdest. Also unsere Kategorie Handfeger ist das ja.
Ich habe ja eben schon erzählt, dass der Papa Harry im Laufe des Films dann die Shelley trifft. Die wird als Visagistin in dem Bestattungsunternehmen eingestellt. Die spielt eine ganz tolle Rolle und ist sehr flippig und wusste bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dort aufschlägt, gar nicht, dass es sich um Tote handelt, die sie dort schminken muss. Ja, und natürlich bandeln die beiden, wie soll es auch anders sein, dann da miteinander an. Und ich glaube, das ist der Unabhängigkeitstag, den die dann feiern, wo dann später auch das große Feuerwerk ist. Da machen die ein Barbecue und plötzlich...
Geil.
Taucht der Ex.
Ich glaube, wir haben genau den gleichen Handfeger. Ja? Entschuldige, dass
Wirklich?
Ich dir ins Wort falle.
Oh, ja. Da bin ich ganz gespannt. Und plötzlich taucht ja ihr Ex auf. Der sieht übrigens voll aus wie Atze Schröder.
Oh, komm ja nicht mit dem.
Doch, mit dieser, die hat genau diese Brille und die gleiche Frisur. Genau, der taucht da auf jeden Fall auf, weil Shelley ein Wohnmobil dabei hat, in dem sie auch wohnt und anscheinend gehört das nach der Scheidung irgendwie ihm, ja. Dann gibt es eine Konfrontation zwischen dem Ex-Mann und Harry, dann kommt ein Cut, also der haut ihm dann eins auf die Nase, es kommt ein Cut und plötzlich ist das abends und sie verabschiedet denn den Ex-Mann zusammen mit seinem Bruder ins Auto und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die treffen sich tagsüber beim Barbecue? Und auf einmal ist ein Cut und es ist abends, bis die beiden dann abfahren. Warum das so lange dauert und warum es dann auf einmal schon dunkel ist. Ist das auch dein Handfeger?
Ach, lustig. Das war jetzt sehr spannend für mich. Nee.
Okay, nee.
Tatsächlich nicht.
Okay. Aber sag du mal.
Mein Handfeger ist, ich musste da echt lange drüber nachdenken, weil ich den Film so gern mag und da eigentlich gar nichts ist, wo ich irgendwie sage, das ist, also klar, natürlich wäre mein Lieblingshandfeger, wäre natürlich diesen beschissenen Bienenstock da irgendwie auszuschneiden, aber dann wäre der Film ein Kurzfilm. Deswegen wird der Film dann einfach keinen Sinn mehr machen. Aber bei mir ist das tatsächlich, dass der Vater von Vader diesen Ex-Mann so blöd schlägt. Also der steckt ihm ja so in die Magengrube und ich finde die Szene unglaublich doof, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich weiß, was die Szene zeigen soll. Er will irgendwie so ihre Ehre verteidigen und das soll irgendwie auch zeigen, dass er wieder so ein bisschen, er ist ja sehr in sich gekehrt und sehr introvertiert und dass er auf einmal so aus sich ausbricht. Das haben die schon irgendwie gut dargestellt. Stimmt. Also das macht Sinn. Aber ich finde es super überflüssig und irgendwie sehr unpassend auch.
Ja, passt irgendwie
gesagt.
Nicht so,
weil,
oder?
Genau, weil die Situation war ja überhaupt nicht irgendwie, die drohte ja gar nicht zu eskalieren.
Total.
Es war einfach ein Idiot, ne? Da konnte man irgendwie auch ein bisschen drüber stehen. Und mir hätte es irgendwie mehr imponiert, wenn er einfach die richtigen Worte gefunden hätte. Genau, ihn in die Flucht zu schlagen.
Runtergeputzt hätte.
Das war so ein bisschen, das sollte ja dann auch irgendwie witzig sein, das war so, ist mir irgendwie so aufgestoßen.
Total,
ich weiß aber, dass ich die Szene immer blöd fand.
Fand ich immer blöd und dann kommt ja im Anschluss dieses, wo sie die Tür zuschlägt, die steigen ins Auto, mach's gut, Rod. Rod ist ja der Vater, der Bruder vom Ex und dann ist es aber schon stockfinster, wo ich mir auch dachte, wie lange verharren die denn da noch bei diesem Barbecue, nachdem er eins auf die Nase bekommen hat, von dem Harry. Jedes Mal fällt mir diese Szene auf. Ich habe aber noch einen Handfeger. Aber, oder willst du erstmal deinen sagen? Oder war das schon deiner?
Nee, das war der tatsächlich. Okay. Also es gibt eine Sache, die finde ich nicht so cool, diese Autoscooter-Szene. Aber ich würde es nicht als Handfeger nehmen. Sag du ruhig, ich bin eigentlich durch.
Genau, und im Laufe des Films, also es ist ja so ein bisschen dieser kleine Struggle zwischen, dass Vader die Shelly eigentlich nicht so richtig akzeptieren will, weil ihre Mama ist ja bei der Geburt verstorben. Es kommt eine neue Mutterrolle in ihr Leben. Und im Laufe des Films bekommt Vader ja ihre Periode und kommt runtergerannt und sagt, ich habe einen Blutsturz, ich habe einen Blutsturz. Und die Shelly reagiert ganz toll und schaut sie an und fragt sie dann aber, Vader, wie alt bist du? Zu diesem Zeitpunkt ist die Shelly aber schon mit Vaders Papa verlobt. Und ich fand das einfach so unnötig, dass sie sie fragt, wie alt sie ist. Weil das weißt du doch, wenn du mittlerweile Teil der Familie geworden bist. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Szene für die Zuschauer, dass die jetzt wissen, okay, Vader ist 11,5. Da habe ich mich gefragt, warum fragt sie das Mädchen jetzt, wie alt sie ist? Das weiß sie doch, wenn es ihre zukünftige Stieftochter ist. Oder?
Ja, ich überlege gerade, wenn ich jetzt mit einem ausgehen würde, der ein Kind hat.
Ja, aber die...
Ja, du! Ah, das wird ja noch frech.
Aber ich meine, guck mal, die sind verlobt zu dem Zeitpunkt schon. Und die Macht ist ja schon sehr bemutternd. Komm, da weißt du doch, ob die 10, 11 oder 12 kommen. Ja, vielleicht kommt da auch die Mutti in mir raus. Das kann auch sein.
Das kann sein. Na gut, bei mir die Nicht-Mutti.
Genau. Ja.
Oh, aber du hast recht, das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist wirklich für den Zuschauer gemacht. So, mit 11,5 kann man schon seine Periode haben. Ja.
Genau. Fand ich unnötig. Doch. Jetzt ist konstruiert. Alter noch mal so dort. Genau, ist konstruiert. Ja,
stimmt.
Ja, hast du umgekehrt einen Nachschlag irgendwie, wo du gesagt hättest, da hättest du noch mehr von gebraucht im Plot?
Ja, ich finde es sehr schade, dass diese Verlobung schon passiert ist und man die nicht zeigt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, also die Shelly und der Vater von Vader, die verloben sich ja. Und das kommt ja so ganz nebenbei auf diesem Jahrmarkt irgendwie raus, ne? Wenn sie da diesen Goldfisch gewinnt und dann sieht sie ja diesen Ring. Und ich finde die Szene auch schön und mag das eigentlich, dass das so ein bisschen beiläufig rauskommt und dass sie dann irgendwie so, so von jetzt auf gleich irgendwie damit klarkommen muss und dass das so ohne Vorwarnung passiert, auch für den Zuschauer dann. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, weil der Vater sich ja eh so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen blöd anstellt, das klingt zu negativ, aber der ist ja so ein bisschen unbeholfen, was ja auch irgendwie süß ist und lässt sich ja mal furchtbare Tipps geben von seinem Bruder, diesem Phil oder wer das da war. Und ich hätte es halt voll süß gefunden, wenn die wirklich dieses Autokino-Date dann auch gemacht hätten oder man das gezeigt hätte und er da vielleicht irgendwie einen Antrag gemacht hätte oder so. Und das hätte man irgendwie noch ganz süß, finde ich, irgendwie zeigen können. Das hätte ich einfach gerne gesehen. Und genau, aber sonst hat der Film eigentlich alles, was er haben muss. Ich habe da jetzt gar nicht so Lücken, wo ich sage, die müssen unbedingt gefüllt werden. Also fällt mir jetzt eigentlich nichts anderes ein. Und bei dir?
Finde ich total süß, dass du das sagst, weil genau das steht bei mir, nämlich schon beim Handfeger. Der Film ist eigentlich für mich rund, steht dort, weil es mir wirklich schwerfällt, da jetzt irgendwie Kritik zu üben. Mir ist nicht so ganz klar, warum der Film das so sehr forciert, dass Vader keine richtigen Freunde hat, außer den Thomas J. Ja, sie ist schon irgendwie unangepasst, sie ist ein bisschen, der Papa hat halt einen ziemlich krassen Job. Ich meine, die haben ein Riesenhaus und in dem Haus ist eben auch diese Leichenhalle, wo die Leichen fertig gemacht werden. Das Bestattungsunternehmen an sich, der Raum, der Trauerraum und wo dann eben auch die Zeremonie stattfindet, es könnte jetzt ein Grund sein, aber ich sag mal, sind ja jetzt nicht die Addams Family, ne? Also ich finde das so ein bisschen, es ist mir nicht ganz klar, weil die ist ja irgendwie auch süß, sie ist sehr schlau, sehr intelligentes Mädchen für 11 Jahre, hat einen sehr witzigen, intellektuellen Humor. Ist mir nicht ganz so klar, das kommt leider nicht so ganz durch, warum sie jetzt nicht so richtig Freunde außer den Thomas J. hat. Aber ansonsten kann ich gar nicht wirklich sagen, ich brauche keinen Nachschlag. Ich bin eigentlich sehr... Ja, ich bin sehr zufrieden, auch wenn das ein
geil,
Film ist.
Du bist satt, ja.
Oh, ich bin satt, genau, aber auch auf traurige Art und Weise.
Ja, ich weiß. Aber finde ich super interessant, dass du das sagst mit den Freunden, dass du das nicht verstehen kannst. Ich muss sagen, ich finde die Rolle gar nicht so einfach von ihr. Ich weiß, was du meinst, ich finde sie auch irgendwie super süß und auch lustig, aber sie ist ja auch sehr weit für ihr Alter. Ich glaube schon, dass das andere Kinder auch abstößt. Und ich glaube, dieser sehr sarkastische, auch schon makabere Humor und dieses die ganze Zeit mit diesen Krankheiten, die sie sich einbildet und so, sie ist ja wirklich nicht besonders einfach. Ne? Und dieser Thomas J. ist ja super gutmütig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass andere Kinder das irgendwie kompliziert finden, mit ihr irgendwie auszukommen, da vielleicht auch in einer gewissen Form überfordert sind. Und sie teilt ja auch wirklich ganz schön aus. Ne? Also die sagt ja eigentlich nur fiese, na klar, dass ihr das gefällt, die sagt ja eigentlich nur fiese Sachen zu dem armen Jungen. Auch dieses, wo sie irgendwie auch sagt, ich weiß nicht, was sagt er da nochmal? Irgendwie so, ja, ich muss nach Hause, es ist Essenszeit. Ja. Und dann, du bist wie ein Hund, der immer nach Hause geht, wenn es Essen gibt. Und die einzige Szene, die ich richtig, richtig süß finde, also klar, diese Kussszene natürlich ist super süß und auch dieses denkst du später an mich, da gibt es ja viele süße Szenen, aber wo ich sie wirklich überraschend lieb und empathisch fand, war, als sie über ihre Vorstellung vom Himmel spricht und da sind sie ja in dieser Garage und sie findet ja das Bild von ihrer Mutter, die sie ja leider dann nie kennenlernen konnte und an die sie sich dann auch nicht erinnert und dann reden sie auch darüber, ob sie an den Himmel glauben, dann sagt sie ja, dass sie an den Himmel glaubt und dass sie denkt, dass da die ganze Zeit weiße Pferde sind und dass man Marshmallows isst und dass es keine Teams gibt und das ist halt unfassbar goldig. Ja, das ist so, so süß und dann sagt der Thomas J. ja dann irgendwie so ganz süß so ja und wenn man Angst vor Pferden hat und das wäre ja eigentlich wieder so eine Steilvorlage für sie gewesen zu sagen, so, ah, du hast aber auch vor allem Angst. Und dann fand ich super süß, dass sie dann irgendwie gesagt hat so, ja, das macht nichts, das sind ja keine gewöhnlichen Pferde und so nach dem Motto, auch du wirst da dich wohlfühlen. Also so, das ist so, so, so putzig.
Das
und aber jetzt habe ich so eine Kehrtwende gemacht. Also ich mag sie auch sehr gern, aber so, ich sag mal, vordergründig oder oberflächlich betrachtet, wirkt sie schwierig und Kinder neigen ja dazu, sich da nicht besonders lange mit zu befassen, hinter irgendeine Fassade zu blicken.
Das stimmt.
Deswegen. Aber ein Mädchen ist ja von Anfang an ziemlich interessiert, ne, die ja in dieser schwierigen Clique ist, in dieser Gang, diese Judy? Oder wie
Judy
heißt die,
heißt die natürlich.
Judy. Worüber reden wir hier?
Schön, ja genau, das stimmt.
Ja, aber sorry, jetzt habe ich hier
Nein, ich fand das gut, es war wichtig, sehr, sehr wichtig, genau. Und das ist ja auch das, was ein bisschen die Freundschaft zwischen den beiden ausmacht. Es gibt auch diese eine Szene, wo die auf dem Steg sitzen, wo die beide auch steht, wo die beiden angeln. Und dann holen sie den, ja, weißt schon, was ich meine.
Fisch,
ja. Dann holen die den Fisch da raus und dann erklärt sie dem Thomas J., oder ist es umgekehrt? Einer traut sich doch nicht, den Fisch vom Haken zu nehmen, ne? Und dann sagt sie, nimm ihn vom Haken und wirf ihn wieder ins Wasser. Und dann sieht man nur, wie dieser Fisch halt auf der Seite schwimmt und offensichtlich tot ist. Und dann ist Vader so total ängstlich, hat er es geschafft? Und der Thomas J. guckt ins Wasser, sieht den toten Fisch und sagt zu ihr, er hat es geschafft. Und
das ist so süß.
Das ist so schön, dieses Symbol für diese Freundschaft, dass er sie auch jetzt nicht irgendwie traurig machen will und... Oh, das fand ich eine richtig schöne Szene einfach.
Auch wieder eine Gänsehaut. Das ist auch eine, süß, dass du das sagst, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, die Szene, weil es eine meiner Lieblingsszenen ist. Ich finde auch, also der Film heißt ja auch Meine erste Liebe, natürlich ist sie seine erste Liebe. Ich meine, sie hat ja diese sehr intensive Schwärmerei für ihren Lehrer. Ich würde aber gar nicht mal ablehnen, dass er nicht auch ihre erste Liebe ist, weil Freundschaft ist ja auch irgendwie eine Form von Liebe, ne? Also
das
vielleicht
stimmt.
Sogar die intensivste Form von Liebe, weil Freundschaft ja auch sehr viel mehr meistens überwinden kann als die romantische Liebe. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass der Film so ein bisschen mit diesem Wort Liebe auch spielt und halt das so ein bisschen so ein, wie soll man sagen, fließender Übergang halt ist zur Freundschaft und dass das halt sich nicht gegenseitig irgendwie abstößt oder ausschließt, weil man sagt ja immer Freundschaft oder Liebe und der Film sagt eben, nee, Freundschaft und Liebe. Und das finde ich halt irgendwie so schön. Aber super süß, dass du die Szene auch so toll fandst, weil das ist so niedlich. Er hat's geschafft.
Genau, finde ich so schön. Und auch, weil die beiden ja sehr kontrastreich sind. Sie ist eben das unangepasste, freche, sarkastische Mädchen und er ist der mit der Brille, dem Schnupfen, der immer pünktlich zu Hause sein muss. Ne? Das ist ja schon sehr gewollt, dass die beiden auch so einen starken Unterschied zeigen und das ist
auch
halt
dieses,
immer...
Ja, total. Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nö, hast du nicht. Unterschiede ziehen sich eben dann auch an und das ist da sehr schön dargestellt auf jeden Fall.
Total. Er wächst ja auch super behütet auf. Also ich kann mich noch an diese Szene erinnern, wo die Mutter ihm da diesen Milchbart wegmacht und dann irgendwie auch so, ne, also es ist super goldig. Die Eltern sind ja auch super süß und bei ihr ist ja so, dass sie ja schon sehr auf sich selber aufpassen muss. Ich finde halt auch den Vater auch am Anfang sehr ignorant, muss ich sagen. Ne? Also auch dieses, wo sie dieses Geld haben will für diesen Schriftstellerkurs, was er ihr dann nicht geben will. So, ja, vielleicht nächsten Sommer und so. Deswegen, diese Shelley rüttelt ihn ja schon wach. Das finde ich irgendwie auch ganz schön. Deswegen mag ich ihre Rolle auch so gerne, weil die ist ja schon so eine Schlüsselfigur irgendwo. Mhm. Und aber ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, dass der Kontrast echt sehr auffällig ist, was die beiden angeht. Und man irgendwie auch bei beiden versteht, wo es herkommt. Der eine wird halt sehr überbemuttert, sage ich jetzt mal. Und sie wird da mehr oder weniger vernachlässigt am Anfang. Und deswegen ist sie irgendwie so ein Haudegen. Er ist halt so ein bisschen so ein Weichei, aber halt im positiven Sinne.
Sehr genau, süß. Ja, aber sehr loyal auch. Ja,
ja, total, beide.
Ja, voll. Und siehst du, da fällt mir ein, hast du denn eigentlich, jetzt kommt wieder unsere Lieblingskategorie, wo wir gerade so schön über die Schauspieler schwärmen. Und ich glaube, das haben wir auch ganz ausgelassen. Wir haben gesagt, der Macaulay Culkin, der spielt den Thomas J. Haben wir auch noch die anderen beiden gesagt, die Shelley und den Harry, wer diese beiden Leute spielt? Magst du es nochmal kurz sagen?
Ja, sehr gern. Also die Shelley wird von der hinreißenden Jamie Lee Curtis gespielt.
Fangirls!
Ich
wusste das.
Oh Gott, der Frau würde ich überall hin folgen. Ja, die ist einfach so, so großartig. Sie ist für mich einfach so konkurrenzlos toll. Also wir haben nicht genug Zeit dafür, wenn ich über Jamie Lee Curtis anfange.
Können wir nochmal eine Special-Folge machen?
Bitte, hinreißend. Ja. In jedem Alter auch wirklich. Total. Also, mein Gott, die wird irgendwie immer cooler. Jetzt musst du mir ehrlich gesagt helfen. Der Harry wird gespielt von
Dan Aykroyd. Und der, hast du dich erinnert, der spielt auch den Papa in Crossroads von Britney Spears.
Der Spielverderber, genau.
Ja, der spielt immer Vaterrollen. Das ist so ein typischer Daddy.
Aber immer von Mädchen auch, ne?
Immer von Mädchen. Genau,
das ist der Papa. Der Miesmacher.
Deutlich
später. Mit dem Herz am rechten Fleck.
Wann war Britney Spears? 2001? Wann war Crossroads?
Ja.
Ne? Das war dann schon 10 Jahre später.
Guck an.
Genau, und jetzt habe ich so schön schon Trommelwirbel. Jetzt hau mal raus, wer ist denn dein Sahnehäubchen in dem Film?
Ach komm, das ist so einfach. Aber, ich muss auch sagen, sehr großes Sahnehäubchenpotenzial hat für mich dieser unglaublich süße Arthur. Kannst du dich noch an den erinnern? Der mit dem Vater in dem Keller arbeitet. Dieser Kollege, der mit ihr auch, den finde ich ganz, ganz hinreißend und würde sofort ausgehen.
Das ist der Assistent, oder? Von dem
der Assistent, danke.
Aus der Pathologie,
genau. Genau, der die Leiche dann mit ihm herstellt.
Ja, der ist super.
Den finde ich unfassbar goldig. Und natürlich, also völlig offensichtlich, natürlich die Jamie Lee Curtis. Also die ist immer mein Sahnehäubchen und die ist einfach nur ein absoluter Traum. Ich liebe diese Rolle von der Shelley. Die ist einfach so positiv, die ist irgendwie so natürlich, die ist trotzdem irgendwie nicht aufgesetzt, die ist super cool und wirklich, eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist ja auch wirklich, auch wenn ich jetzt vielleicht, obwohl spoiler ich da so ein bisschen.
Nee, hau raus, wir haben ja schon voll gespoilert. Okay.
Eine Szene, die mich wirklich immer wieder so krass berührt, ist auch ziemlich zum Schluss, da ist Thomas J. auch schon gestorben und dann bringt Shelley Vader ins Bett und Vader gesteht ihr dann, dass sie dieses Geld gestohlen hat für diesen Schriftstellerkurs und dass sie ihr das halt zurückzahlen will und das ist so süß und dann sagt die Shelley dann auch einfach nur so, komm, wir verabreden, dass du einfach dein erstes Buch nach mir, dass du mir dein erstes Buch widmest und wir vergessen das mit dem Geld und schöner kann man einfach nicht umgehen mit sowas, ne? Das ist unfassbar, sie gesteht ihr was, für das sie sich schämt und sie macht ihr ein Kompliment, also und sagt einfach, ich glaube an dich und wir vergessen das und das ist einfach, und die ist ja immer so, ne, auch mit dem Vater, wie sie ihn aus seinem Schneckenhaus rausholt
so
und
auch bei dieser Rolle.
Auch in dieser Bingo-Halle.
Oh, wo sie sagt, ich habe einen makaberen Gedanken, wo die ganzen alten Leute in der Bingo-Halle sitzen. Ich glaube, dass die schon bald bei uns auf dem Tisch liegen werden. Oder irgendwie so sagt sie das doch. Ne? Ich weiß gar nicht, was der O-Ton ist. Ja. Aber
genau.
Lauter Kalkleisten und sie, dieser junge, schöne Hüpfer zwischendurch. Und sie denkt sofort daran, wie sie dann die Leute im Totenzustand schminken wird.
Oh Gott, stimmt das, ich liebe es auch. Ich meinte aber sogar, das ist super witzig, aber super süß fand ich auch. Sogar eine andere Szene, aber auch beim Bingo mit dem Vater, als er dann irgendwie so sagt, man kann auch mit 10 Karten gewinnen. Manchmal hat man 100 Karten und man gewinnt nicht. Ne? Und dann hat sie ja diese süße, dann überträgt sie das ja so auf die Liebe und sagt dann auch so, das ist genau wie mit Männern. Irgendwie manchmal hat man 100 und keiner gefällt einem und dann gibt es einen Mann und das ist genau das, was du willst und irgendwie macht es ihm ja wirklich sehr einfach, aber auf eine super charmante Art, also ohne aufdringlich zu sein und die ist einfach, ich könnte ewig so weitermachen, die ist einfach ein Traum da.
Ja, du, und ich glaube, ich habe da auch gar nicht viel hinzuzufügen.
Er ist ja dein Sahnehäubchen, komm schon.
Also Jamie Lee Curtis, ich verehre sie ja wirklich schon, seit ich sie das erste Mal in Halloween gesehen habe. 1977 hat sie gespielt, ich glaube, da war sie 20. Ja, ist ja dadurch mit diesen Halloween-Filmen auch groß geworden. Und ich finde die einfach toll. Also damals wie heute, ich finde, die verändert sich auch irgendwie gar nicht. Aber damals als Laurie Strode in Halloween fand ich schon super toll. Und auch, wie man sie so auch in den Medien sieht, glaube ich, dass es eine total sympathische, tolle, starke, super interessante Frau ist. Wie gern würde ich mit der mal irgendwie auf der Veranda sitzen und eine Flasche Wein killen und mich mit der unterhalten. Ich finde die ganz toll. Oh, und deswegen ist total. Die mein Sahnehäubchen in dem Film. Aber du hast recht, der Arthur ist auch wirklich there she was, just walking down the street.
Ja.
Das ist so süß. Also dieses Verhältnis, was er zu Vader hat, das stimmt. Den hatte ich aber gar nicht so auf dem Schirm, weil der taucht auch nicht so oft auf. Ne? Der ist mehr
leider
eine Nebenrolle.
Nicht. Genau, leider. Das stimmt auf jeden Fall. Nee, aber auch süß, dann wäre das gleiche Sahnehäubchen.
Ja, ist klar. Diesmal war das klar. Ich wusste das, ohne dass wir uns drüber unterhalten haben. Ich wusste es, dass du Jamie Lee nimmst.
Natürlich.
Kenn dich ja jetzt schon ein bisschen.
Oh. Stimmt. Haben es noch nie gesehen, aber wir kennen uns.
Stimmt.
Oh. Ja. Nee, die ist einfach ein Traum. Ansonsten. Süß. Schwärm. Dann gebe ich doch direkt mal eine Frage zurück, liebe Judith. In welcher Stimmung guckst du denn den Film gerne? Kategorie Stimmungsbarometer. Fertig, los.
Schwer zu sagen. Also dieser Film will ich noch gar nicht zu, ich will gar nicht zu viel sagen, weil wir haben ja später noch eine neue Kategorie, aber der Film ist wirklich für mich keine leichte Kost. Der läuft ja unter unterschiedlichen Kategorien. Manchmal wird er als Kinderfilm angepriesen, manchmal als Romanze. Für mich ist es eindeutig ein Drama. Und ich weiß bei diesem Film, es geht mir bei vielen Filmen so, aber immer schon genau, wann die Stellen kommen, wo ich heulen werde. Ich weiß das ganz genau, wann ich mir die Taschentuchbox holen muss. Und wenn dann diese Szene kommt, wo der Polizist bei Harry an der Tür klingelt und sagt, wir haben Thomas J. tot aufgefunden. Du, dann sind bei mir die Schleusen offen. Ja. Aber so was von, dann kriege ich mich auch nicht mehr ein und ich heule dann durch den ganzen Film. Und ich finde das so krass bei dem Film, weil der ist ja anfangs sehr leicht. Der hat auch total viele lustige, humorvolle Elemente. Das ist ein Sommer 72, die Hippie-Zeit ist da. Man fühlt es, man spürt es in dem ganzen Film. Und im letzten Drittel hat er so einen heftigen Cut, wo einfach deine Stimmung komplett einmal umschlägt. Also ich muss sagen, ich kann den echt nicht gucken, wenn ich eine Depri-Phase habe, weil dann überstehe ich den nicht. Ich muss für den schon irgendwie, ist auch scheiße zu sagen, ich muss gut gelaunt sein, aber ich muss echt, mir fiel das jetzt auch echt schwer in Vorbereitung, diesen Film zu gucken, weil ich einen Tag hatte, wo ich jetzt nicht so gut drauf war und ich wusste safe, okay, du wirst sowas von abflennen. Also schwierig, ist echt schwierig. Ich muss da echt in einer guten, stabilen psychischen Verfassung sein, weil der Film, der hängt auch mir immer noch dann nach. Ich nehme den dann auch mit ins Bett und der drückt extrem meine Stimmung zum Ende dann.
Ja.
Bei dir?
Witzig, dass du genau diese Formulierung mit der stabilen Stimmung, das ist genau das, wie ich es auch beschreiben würde. Es ist für mich schon irgendwie so ein Sommernachtsfilm, falls man das so sagen kann. Das ist jetzt kein Film, wo ich sage, den kann ich jetzt nur sonntags gucken oder irgendwie unter der Woche oder so. Das ist irgendwie schon so ein Sommerfilm für mich und halt auch so ein Film für abends. Ich finde gar nicht, dass das so ein Nachmittagsfilm ist, weil der Tag ist dann gelaufen. Und bei mir, ich habe ja manchmal diese bescheuerten Abende, wo ich mich, ich nenne es ja, mich selbst reinige, festhalten und dann extra so Heulfilme gucke, weil ich ja sonst nicht wirklich weine und mich dann zwinge.
Das finde ich gut.
Damit ich nicht anfange, irgendwie fremde Leute im Supermarkt zu ohrfeigen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Deswegen ist das für mich echt so ein Heulfilm auch. Oh. Also der ist ja nicht so angelegt. Ne? Das ist ja jetzt nicht so ein Film, der so offensichtlich auf die Tränendrüse drückt, so wie das Schicksal ist ein mieser Verräter, sondern das ist ja so eine tückische Geschichte wie mit Wasabi, dass du irgendwie denkst, du verträgst es und dann von hinten kommt dann doch noch so ein Albtraum und du denkst, ach du Scheiße. Und also ich finde den auch super traurig, also das letzte Drittel. Ich finde es auch irgendwie krass, dass das so spät kommt. Finde ich einerseits irgendwie auch gut, damit der Film nicht so schwer lange weitergeht. Aber irgendwie wird man dann doch zurückgelassen mit diesem Schock, ohne dass man sich davon so richtig irgendwie erholen kann. Also wenn das früher passiert wäre, man hätte dann die Entwicklung gezeigt mit dieser Judith oder Judy, mit dieser Freundin und dass es irgendwie nochmal so einen richtigen Neuanfang geben würde, das deuten die ja schon an zum Schluss, ne, dass es ihr wieder besser geht. Das ist ja so ein kleiner Zeitsprung. Ich nehme an, das sind dann schon so 2-3 Monate weiter. Mhm. Also sie haben es super schön auch zeitlich aufgeteilt, das will ich jetzt gar nicht kritisieren, aber das macht schon was mit dem Zuschauer, wenn sowas dann irgendwie so spät kommt, weil man hat sich natürlich total wohlgefühlt mit den Darstellern und diesen Thomas J., also den liebt man ja sofort, der ist ja so unfassbar goldig, ne? Also süßer geht's einfach nicht und deswegen finde ich es halt super schwer, den dann irgendwie auch selber gehen zu lassen und es ist ganz, ganz schwierig. Also ich muss auch immer weinen, schon wenn dieser Polizist da klopft, fängt es schon an bei mir.
Das ist die schlimmste Szene, da weiß ich schon jetzt Taschentuchbox.
Ja, obwohl ich, was ich noch schlimmer, also das ist schon so, dass ich schon nervös werde, aber ich glaube noch schlimmer ist bei mir diese Szene,
wo die zum Bienenstock
wo sie so
gehen.
Ganz Nee, wo sie ganz unbekümmert diesen Goldfisch füttert.
Ach,
und dann dieses, und, ich werde ihn nachher schimpfen. Und dann haben die ihn gestochen. Und wo die es so gar nicht checkt und irgendwie denkt so, das Blödeste, was ihm passiert sein könnte, ist, dass der jetzt irgendwie eine dicke Backe hat. Und den werde ich nachher damit aufziehen. Und dann dieses, das kannst du nicht mehr. Und das ist so schlimm.
Oh, da kriege ich schon wieder Gänsehaut.
Ja, ich auch. Wo die sich hinsetzen muss aufs Bett und es ist unfassbar furchtbar.
Oh Gott, der ist so schlimm, der Film. Kann ich schon wieder losheulen?
Der Film ist so hart. Furchtbar.
Wir mussten uns ja hier auch heute erstmal aufwärmen für diese Folge, weil es eine emotionsgeladene Woche war.
Wir zwei armen Schweine, du sagst es.
Ey, ich sag's dir. Nee, also sehe ich ganz, ganz, ganz genauso. Du, und um hier mal ein bisschen wieder Schwung in die Bude zu bringen, wobei das echt schwer zu beantworten ist, hast du jemanden, den du ohrfeigen willst in dem Film und wen willst du umarmen?
Oh, das fand ich sau schwer, ehrlich gesagt, zu beantworten. Umarmen ist relativ einfach, das ist bei mir natürlich die Vader. Natürlich auch den Thomas J., aber ich bin jetzt von der Vader, ich bin jetzt einfach vom Film ausgegangen, so wie er ausgeht, sage ich mal, also am Ende des Films. Weil ich glaube, dass die Umarmung wirklich, dass die Umarmung am meisten gebrauchen kann. Und Ohrfeige finde ich echt schwer. Ich habe eigentlich nur eine Ohrfeige für diese kleine Nebenrolle von diesen Mädchen am Anfang, die so fies zu ihr sind. Die sie da so ein bisschen hänseln, aber das ist ja auch noch im Rahmen. Deswegen, ich muss echt sagen, so eine ernst gemeinte Ohrfeige, wo ich richtig aushole, habe ich fast gar nicht zu vergeben. Da bin ich echt ein bisschen überfragt. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, so, dieser affige Ex-Mann von der Shelly, aber...
Aber so selbst der macht ja nichts.
Genau.
Also der kommt da an, ganz gechillt, der will halt sein geiles Wohnmobil wieder haben, verstehe ich irgendwo auch, ne?
Ich auch,
wenn die alte damit durchgebrannt ist. Also,
Aber hätten wir auch gemacht.
Ja, hätten wir auch gemacht, aber es geht mir ganz, ganz, ganz genauso. Steht hier auch bei mir. Da steht eventuell der Ex, in Klammern, der sieht aus wie Atze Schröder. Aber nee, selbst der hat es nicht verdient. Der verhält sich ja auch wirklich eigentlich ganz charmant. Ja, und die Umarmung. Ja. Oh, ich würde viele umarmen wollen. Oh. Ich würde auch den Harry umarmen wollen. Guck mal, der Harry, der hat seine Frau verloren, als seinem, als die, wie sagt man, im Kindbett gelegen hat. Gibt es was Schlimmeres, als die eigene Frau zu verlieren und zeitgleich kommt ein neues Leben in dein eigenes Leben, und dann dieser Struggle auch, die Frau ist tot, das kleine Mädchen ist jetzt da, klar würde ich auch gern die Vader umarmen und auch vor allem die Eltern von Thomas J., also diese Beisetzungsszene, also ich,
hör mir auf.
Deswegen, ich glaube, wir schließen dieses Thema jetzt hier,
bitte.
Hier mal ab,
Ich komme mal zu der neuen Kategorie.
Sag mal.
Wir haben jetzt hier eine brandneue Kategorie, weil der Film das einem einfach abverlangt, finde ich. Und zwar, liebe Judith, sag doch mal, was für dich so die persönliche FSK-Einstufung ist, weil der Film ist ja offiziell ab 6, aber ich muss echt sagen, ich sag's nicht, ich frag dich. Also FSK-Einstufung, gib mal gerne deinen Senf dazu und sag, was du denn davon hältst.
Ich finde das spannend, weil über diese Kategorie habe ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast am meisten nachgedacht. Ich weiß nämlich ganz genau, worauf du hinaus willst. Ich habe es aber wieder von unterschiedlichen Standpunkten aus betrachtet. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass FSK für freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft steht. Da gibt es unterschiedliche Gremien, die dann diese, wie sagt man, diese Bewertungen vergeben, Und der Film ist, wie du hast gerade gesagt, ne, der ist FSK 6. Genau. Und ich finde, wenn man den jetzt als Erwachsener guckt, nimmt man den Film, glaube ich, ganz anders wahr, als wenn man den als Kind guckt. Meine Tochter, die wird jetzt bald 6 und ich gucke mit der auch gerade alle möglichen Disney-Filme zum Beispiel. Ja, die sind teilweise wirklich ab 0. Und nenn mir mal einen Film spontan, wo nicht irgendjemand stirbt. Du, sei es Bambi, da wird die Mutter erschossen. Bei König der Löwen fällt der Papa in die Klippe und stirbt. Bei Eiskönigin, der größte Hype ever, sterben die Eltern beide bei einem Schiffsunglück schon ganz am Anfang. Bei Tarzan sterben die Eltern, beim Dschungelbuch sterben die Eltern. Es ist eigentlich, du kannst ja keinen Disney-Film gucken, ohne irgendein, ich heule da immer, ja. Ich finde das richtig krass. Und ich glaube, wenn jetzt meine Tochter den Film gucken würde, die würde das zwar auch alles hinterfragen so, ich glaube aber nicht, dass die in Tränen ausbrechen würde. Ich glaube, einen Erwachsenen oder einen jungen Erwachsenen triggern diese Themen viel mehr, weil man irgendwie einen anderen, man versteht den Film dann anders. Und deswegen, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich finde schon, FSK 6 ist schon früh, weil es stirbt der beste Freund von der Vader. Ich weiß aber gar nicht, ob kleine Kinder, Sechsjährige, das so krass empfinden, weißt du? Und was ich auch finde, haben wir vorhin schon gesagt, die Vader ist ja wirklich sehr weit für ihr Alter. Die hat einen sehr, sehr intellektuellen Sinn für Humor. Sie sagt ja auch einmal so, jetzt lese ich zum Spaß Krieg und Frieden. Ja, wir wissen ja alle, dass Krieg und Frieden irgendwie so ein 900-Seiten-Wälzer ist. Oder ich umgebe mich nur mit Menschen, die es schaffen, mich intellektuell zu stimulieren. Oder
geil, ne?
Geil. Oder einmal nennt sie den Thomas Jay auch irgendwie einen Pazifisten, wo ich auch denke, ne, das sind
das
halt so Sachen.
Das ist so witzig.
So geil. Das hat schon diesen Humor teilweise Gilmore Girls, der ja auch sehr, sehr intellektuell streckenweise ist. Und da würde ich mich jetzt auch fragen, würde das jetzt ein Sechsjähriger verstehen überhaupt? Das sind so diese Jokes, die du halt wirklich erst als Erwachsener verstehst. Ich finde aber, und ich weiß, es ist schwierig, aber der wäre schon für mich eine FSK 6, weil jetzt in dem Sinne, es ist ja nichts gewaltverherrlichend, keine Drogen, kein Alkohol, ich glaube, da raucht auch niemand eine Zigarette. Finde ich schon, dass man dem ein Kind zumuten könnte, weil ein Kind guckt den mit anderen Augen, glaube ich. Die ist dann zwar, meine Tochter wäre auch so, oh was, der ist jetzt tot, die würde es bestimmt auch traurig finden, aber ich glaube nicht, dass die den Film so nachhaltig traumatisierend finden würde, wie wir das jetzt sehen würden. Was sagst du dazu?
Finde ich super spannend, was du dazu gesagt hast. Kann ich vollkommen verstehen. Ich weiß auch, was du meinst, dass Kinder das anders nicht nur wahrnehmen, sondern auch wirklich verarbeiten. Das ist man manchmal wirklich überrascht, dass Kinder da irgendwie relativ, fällt das richtige Wort nicht ein, aber nicht abgeklärt, wie soll man das sagen?
Aber
Kinder erreicht das irgendwie nicht so stark oder so tief wie uns. Ne? Die sind da, glaube ich, so ein bisschen...
Weil die diese Emotionen auch teilweise noch gar nicht einordnen können. Oder was das so auch fürs weitere Leben bedeutet, wenn jemand stirbt. Dieses Bewusstsein dafür kommt ja auch erst ab einem bestimmten Alter. Genau.
Genau, die sind da irgendwie überraschend... oh Gott, mir fällt das Wort nicht an. Wie heißt das denn, wenn man
ist
so
nicht, schlimm,
nicht abgeklärt ist, sondern so... Nehmen das so nüchtern wahr irgendwie. Ich kann das jetzt gerade nicht so richtig
formulieren. Ich weiß aber genau, was du meinst.
Auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ich glaube auch, dass der für mich heute irgendwie anders mitnimmt und verstört als Kind. Aber ich muss echt dazu sagen, ich habe den auch relativ früh gesehen. Ich glaube, ich war da auch so, wie alt war ich denn da? Da war ich wahrscheinlich auch so in ihrem Alter ungefähr. Und ich fand das auch wirklich schlimm. Also ich muss echt sagen, auch bei zum Beispiel in Endliche Geschichte, als dieses Pferd, dieser Atax gestorben ist, fand ich auch ganz schlimm. Ich muss sagen, der Wein spricht aus mir, dass die Sachen mich schon echt lange beschäftigt haben. Also deshalb, ich weiß auch nicht, ob das immer so verkehrt ist. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das irgendwie hinderlich ist für so eine Entwicklung einer emotionalen Reife. Aber ich würde fast sagen, für mich wäre das doch ein Film ab 12. Obwohl ich da ganz bei dir bin, dass der Film jetzt nicht gewaltverherrlichend ist, dass nichts Sexuelles oder Brutales oder irgendwas, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist eigentlich nichts, für was für Kinderaugen gedacht ist. Aber ich finde den irgendwie doch emotional irgendwie zu,
total,
ich will nicht sagen anspruchsvoll, aber zu mitnehmend oder wie auch immer man das sagen soll.
Ich bin ganz bei dir, ich bin da ganz bei dir und weiß auch genau, was du meinst. Ich habe es jetzt nur wieder wirklich von dieser FSK Einschränkungssache gesehen. Ey, du, ich habe neulich, ja, kleiner Funfact aus meinem privaten Nähkästchen, da haben wir die Realverfilmung von 101 Dalmatiner geguckt mit der Glenn Close. Die spielt da ja die Cruella de Vil. Du, ich habe schon in den ersten 10 Minuten geflennt, als die Hunde heiraten. Ja, da heiraten ja die Besitzer der Hunde und dann blenden die so zurück und dann stehen sich die Hunde gegenüber und küssen sich und im Hintergrund stehen alle Hunde aus der Stadt und ich saß da, das ist so traurig. Und meine Tochter guckt dann, Mama, was hast du da? Dann können sie über die Hunde heiraten. Ich glaube, Kinder nehmen das anders wahr. Einfach diese Themen Liebe, ja. Tod, Trauer. Ich bin auch eine Heulsuse. Ich bin richtig schlimm. Ich heule auch, ja, bei Filmen. Ja, als ich schwanger war, habe ich beim Merci-Werbung geheult. Beim Merci-Werbespot. Aber so, die Merci-Werbung, die bringt der Oma jetzt ein Merci. Und mein Mann guckt mich an, Alter. Ist das süß. Nee, schlimm ist das.
Ja. Oh, das stimmt. Aber ich weiß, Weinen ja auch etwas befreiend.
Ja, das stimmt. Aber, das ist das mein, das was stimmt. Hast du gesagt? Meine Selbstreinigung, ja? Merci-Werbung gucken. Ja. So, jetzt, ich bin sehr gespannt, was du jetzt zu der nächsten Kategorie zu sagen hast. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Mal gucken, ich bin gespannt. Welche Rolle im Film hättest du denn am liebsten gespielt und welche wäre dir dagegen am ähnlichsten gewesen?
Ja, du wirst lachen. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass du drauf kommst. Oh. Es ist eine sehr kleine Rolle. Ich musste ein bisschen überlegen zwischen der singenden Oma.
Oh.
Und ich habe mich dann aber doch entschieden für diese unangebrachte, sexy Autorin, die da in diesem Schriftstellerkurs ist.
Nein!
Ja. Doch. Oh, das wäre genau mein
stimmt.
Ding gewesen.
Du,
die da immer bauchfrei rumsteht und ihre Sexgedichte vorliest. Ach, die finde ich fantastisch.
Ja, da hätte ich ja gleich drauf kommen können bei dir.
Ne?
Aber diese Gap between Oma und sexy Autorin finde ich schon wieder grandios gerade. Ich liebe es.
Ich sag ja. Aha, deswegen, also doch. Das hätte mir gefallen.
Oh,
und,
stimmt.
Und mir am egal, hätte ich wissen müssen.
Ja, hätte ich wissen müssen. Nächstes Mal.
Na klar. Ja, und sonst mir am ähnlichsten, das finde ich echt schwer irgendwie in dem Film. Das ist jetzt ein bisschen sehr überheblich, wenn ich jetzt sage, die Shelley ist mir am ähnlichsten, weil ich ja eben betont habe, wie hinreißend die ist.
Also die perfekte Frau ist einfach.
Perfekte Frau, also ich bin ja wohl die Shelley. Ja, oh Gott. Aber ich glaube, ich habe mich in der schon so ein bisschen wiedergefunden. Also ich glaube auch so dieses irgendwo auch Hartnäckige, nenne ich es mal. Mhm. Also, dass sie irgendwo auch den guten Kern von Leuten erkennt und daran festhält und so ein bisschen mehr rauskitzeln will aus Leuten. Ich bin ja auch jemand, der sehr ungern Menschen aufgibt. Und oh, hier brüllt der Kater im Hintergrund. Hört man den?
Nee.
Hörst du das?
Mau,
mau. Ein verdammter... Ich lasse dich ja gleich raus. Das ist ein Leben. Auf jeden Fall, dran festhalten, das Gute halt in Leuten sehen, das ist schon was mir irgendwie, sag ich mal, vertraut vorkommt. Ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie, es gibt ja so Leute, die irgendwie, ich will gar nicht den Menschen unterstellen, dass sie irgendwie gerne enttäuscht werden, aber es gibt ja so Leute, die, wenn sie enttäuscht werden, sagen so, ja, habe ich mir gedacht, das ist so nach dem Motto die Bestätigung, dass man keinem vertrauen kann. Ne? So, das gibt es ja auch oft als Lebenseinstellung und kann ich auch in gewisser Weise verstehen. Aber ich bin halt nicht so, ich bin dann schon so, dass ich irgendwie gerne so das Positive in den Leuten auch sehe und auch wenn ich ein Grießkram bin, der viel flucht. Aber ich glaube so dieses, ja, hartnäckige, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, obwohl das sehr negativ klingt, aber gutgläubige, so nenne ich es mal. Das ist sowas, wo ich mich so ein bisschen wiedergefunden habe. Auch wenn sie halt, glaube ich, echt viel geduldiger ist als ich. Also sie hat ja wirklich so ein super nettes Wesen und
das
sie hat ja wirklich immer...
Also, das stimmt, immer die ist geduldiger.
Das stimmt, die ist geduldiger als du, das würde ich aber auch... Großartig. Die nimmt ja wirklich niemandem irgendwas übel, obwohl sie ja schon oft auch einen Anlass dafür bekommen hat. Das würde ich jetzt leider nicht mir aufs Konto schreiben. Aber sonst, doch so ein bisschen, behaupte ich jetzt einfach mal ganz arrogant, habe ich mich da wiedergefunden. Aber auch so ein bisschen in der Vader, also auch so dieses etwas bockige oder manchmal auch so umschlagen von der Stimmung her. Ich will dich nicht sehen, mindestens 5 bis 7 Tage. Das Theatralische, das kenne ich auch, obwohl
total.
Ich 34 bin und keine 11,5. Ich meine, ich bin etwas älter. 24 meinte ich natürlich. Ja, so sieht's aus. Und bei dir, welche Rolle hättest du am liebsten gespielt?
Du, ja, Also ich hätte, glaube ich, am liebsten tatsächlich natürlich die Rolle von der Shelley gespielt. Ja, wer will nicht einmal in Jamie Lee Curtis Haut schlüpfen? Nein, aber ich habe gegoogelt und die war zu dem Zeitpunkt genauso alt wie ich. Und ich mag die Rolle einfach. Die ist so eine richtige coole Hippie-Braut, kommt da mit ihrem coolen Wohnmobil an, ist Visagistin, wollte ich auch mal werden. Ich bin da auch so ein bisschen wie die Vader. Ich wollte auch mal Hebamme werden. Dann wollte ich auch mal Visagistin werden, dann wollte ich Rockstar werden zwischendurch mal. Dann wollte ich Schriftstellerin werden. Ja, wir arbeiten dran. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil die Vader... Danke. Stimmt. Die Vader wollte ja auch Zauberin werden. Fand ich auch richtig, richtig süß. Und Bauchrednerin zwischendurch mal. Genau. Ja, aber nochmal zurück zur Shelley. Finde ich cool, die Rolle. Ich glaube, die hätte ich gut spielen können. Ich mag auch so dieses sehr Empathische. Sie hat ja auch diese mütterliche Seite und ist immer irgendwie gut gelaunt. Und die ist ja auch die, die den ersten Schritt macht, als sie dann Harry daten will und sagt, ja, ich gehe total gerne ins Autokino übrigens. Und er da so gar nicht drauf eingeht und dann sagt, ja, ich spiele gerne Bingo. Wir können auch mal zum Bingo spielen gehen. Ja, nee, die fand ich, glaube ich, die hätte ich gerne gespielt. Und ich glaube, mit der hätte ich mich zeitgleich auch ganz gut identifizieren können. Wobei ich auch sagen muss, die Vader hat auch Züge an sich, die ich in mir wiedererkenne. Mein Papa hat mir übrigens vorgestern beim Sommerfest ganz unverschämt erzählt, ich hätte mal in der zweiten Klasse einem Jungen auf die Nase gehauen, weil der mir an den Zöpfen gezogen hat.
Ja, das passt.
Und dann musste er zum Direktor. Du, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Und wenn, dann hat das verdient. Mal.
Ja. Ach so, dein Vater, nicht der arme Junge, musste zum Direktor, sondern dein Vater, oder?
Nein, mein Vater musste zum Direktor, genau. Du, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Das ist ja großartig, aber erzählst du das erst jetzt?
Ja, weil ich das auch erst vorgestern erfahren habe. Ja, und dann gab es noch eine Geschichte, wo ich einen Tadel in der 6. Klasse bekommen hatte. Da meinte mein Papa auch so, ja, den Tadel hast du verdient, aber dass die Lehrerin euch da alleine zurückgelassen hat, nicht. Da war nämlich Wandertag in Briesetal, meine Mädels wissen Bescheid, und wir haben uns von der Gruppe entfernt. Und die Lehrerin ist einfach ohne uns nach Hause nach Berlin zur Schule gefahren. Wir haben den Tadel gekriegt und die heutzutage... wäre das auf jeden Fall ein Grund zur Kündigung gewesen. Die hat uns da alleine im Busch gelassen in Brandenburg.
Unfassbar.
Ja, aber Papa hat vorgestern echt solche Storys ausgepackt, wo ich dachte, also, ne? Boah. Und dieses Unangepasste kenne ich leider auch ein bisschen von mir. Deswegen kann ich mich damit auch ganz gut identifizieren.
Finde ich sehr sympathisch. Ja.
Ey, der Junge hat's verdient. Wer mir an den Zöpfen zieht, kriegt eins auf die Nase.
Boah, mir mussten sie nicht mal an den Zöpfen, die nicht vorhandenen, ziehen. Ich
hast du auch so gemacht?
Jungs, ich war...
Sehr gut.
Das Fass wollen wir nicht aufmachen, wie ich war.
Dafür gibt's auch nochmal eine Special-Folge von Blondes Pop.
Gern. Und von einem Tag auf den anderen 0 Follower. Ja. Großartig.
Ja.
Ich lieb's. Mhm.
Ich komme jetzt hier zur Trommelwirbel-Frage des Tages. Mhm. Also, liebe Judith... welches Zitat fällt dir ein, wenn du an den Film My Girl denkst?
Ich glaube, das sagt sie sogar zweimal im Film. Ich weiß nicht, ob es jedes Mal derselbe Wortlaut ist, aber sie ist ja dann bei dem Mr. Bixler, bei ihrem Lehrer, in den sie verknallt ist, im Schriftstellerkurs. Mhm. Und sie liest dann ein Gedicht vor, was, ja, ich würde mal sagen, relativ unbeholfen so ist. Ne? Und er sagt dann zu ihr, du sollst mir von deinen Ängsten und Geheimnissen erzählen. Und dann sagt sie... meine Ängste und Geheimnisse, ich fürchte, ich habe meine Mutter umgebracht. Und ich glaube, das sagt sie auch mehrmals, dieses Thema, dass sie diese Schuldgefühle mit sich rumträgt, dass dadurch, dass sie auf die Welt gekommen ist, eben ihre Mama gestorben ist. Dieses, ich habe meine Mutter umgebracht, das hat sich irgendwie sehr bei mir eingeprägt.
Oh, ja, das ist krass, der Ersatz, ne? Der ist richtig schlimm. Oh, es tut mir so leid, der dicke Kater will raus. Der macht
sich
krank.
Lass den raus, den dicken.
Der brüllt hier rum wie...
Oh, du siehst, so letztes Mal war mein Kater in der Scream-Folge.
Stimmt.
Aber jetzt lass den raus.
Der kleine Monsieur, ich komme gleich wieder. Hallo.
Hi, willkommen zurück bei Blondes Popcorn.
Danke, mein Gott. Dick im Moment.
Ach, Mensch.
Nicht auszuhalten.
Ja. Und bei dir, hast du ein bestimmtes Zitat, was dir direkt... jetzt kommt was Schlimmes, ich weiß es.
Ja, 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 ich ziehe uns jetzt alle in den Erdkern, was die Stimmung angeht. Mhm. Oh, seine Brille, er kann doch nicht sehen und seine Brille. Oh Gott, das ist so, so schlimm. Er wollte Akrobat werden. Oh Gott.
Das ist die Szene, wo sie nochmal... Oh Gott, nur mal für die Hörer, die den Film nicht kennen, da ist dann diese Beisetzungsszene in dem Haus des Saltenfusses. Ja, der kleine, ja, ist ja schlimm, ey. Der kleine Thomas J. aufgebahrt und dann kommt die Vader da rein und, oh Gott.
Das ist einfach ein
Albtraum. Er kann doch nichts sehen ohne seine Brille. Er wollte Akrobat werden. Du kriegst schon wieder Gänsehaut.
Das ist schlimm, ne?
Ich kann es nicht aushalten.
Nee. Ich weiß, es ist so hart. Es ist so, so schlimm. Und ich finde auch super, super süß und traurig und gleichzeitig wunderschön dieses Zitat, als sie ganz zum Schluss seine Mutter nochmal trifft. Das ist ja auch so ein kleiner Zeitsprung. Man merkt, die Mutter von Thomas J. ist auch natürlich immer noch mitgenommen. Sie sagt, an manchen Tagen geht es ihr besser, manchmal wieder schlechter. Und dann sagt sie auch zu Vader so, ja, komm doch mal irgendwie und besuch mich. Und das ist eigentlich ganz süß, weil sie ist ja wahrscheinlich auch wie so eine Tochter für sie, weil sie ja irgendwie natürlich die beste Freundin ihres Kindes war. Und dann gehen sie ja beide in verschiedene Richtungen. Dann dreht Vader sich ja auch nochmal um oder zumindest geht die Mutter woanders hin. Und dann ruft die Vader der Mutter von Thomas J. ja dann auch hinterher. So, ja, machen Sie sich keine Sorgen um Thomas. Meine Mutter passt jetzt auf ihn auf. Und das ist so unfassbar schön, einfach diese Vorstellung, ne, dass die irgendwie da im Himmel sind mit den weißen Pferden und das ist alles, oh, der Film ist einfach
schlimm.
Der geht
schlimm,
wirklich schlimm, sehr schlimm. Tief.
Der geht voll das unter ist, die Haut.
Ja, das ist echt, keine leichte Kost haben wir uns ja ausgesucht. Warum
und
eigentlich?
Und jeder über sechs, der da nicht ein imaginäres Tränchen wenigstens verdrückt, der hat keine Seele. So.
Ja, boah, imaginär.
Das ist ja noch. Naja, du, ey. Abheulterror hoch 1000, ey.
Ja,
du ich kann das nicht.
Echt hart.
Es gibt so Filme, da weißt du ganz genau, oder? Die kann ich noch so oft gucken und ich weiß schon immer safe, oh, jetzt gleich Taschentuchalarm.
Ja, ich kenne das. Bei mir sind das aber komischerweise gar nicht immer so diese typischen Heulfilme.
Nee,
ich
das stimmt.
Zum Beispiel, bei mir ist der Film Last Night mit der Keira Knightley, den ich immer zum Heulen und zum Reinigen gucke. Oh, der ist fantastisch, müsst ihr unbedingt sehen.
Zum Reinigen.
Aber, genau. Andere gehen duschen, ich gucke Filme, ja.
Ja, ist gut, finde ich gut.
Oh,
find ich
das müssen wir rausschneiden. Voll Leute, man denkt, ich habe ein Hygieneproblem.
Nein.
Großartig. Ja, ach ja. Gibt es bei dir so einen bestimmten Heulfilm, wo du sagst, den kannst du irgendwie immer, also den, das ist so dein fester Heulfilm?
Du weißt, ich bin ja mehr so ein Horrorfilm-Freak. Ein Heulfilm... Ich muss auch immer heulen bei Die Geister, die ich rief. Kennst du den mit Bill Murray?
Ja, stimmt.
Und da ist am Ende, da ist so ein stummer Junge, der die ganze Zeit nicht redet. Und der sagt dann am Ende, dann sind alle happy und alles ist schön. Und der böse, wie heißt er denn? Ebenezer Scrooge, der ist dann auf einmal lieb und so. Und dann kommt eine Szene, wo der am Ende auf einmal spricht und sagt, und Gott gebe uns allen seinen Segen. Ich bin jetzt nicht konfessionell, ja, aber diese Szene ist so emotional, wo denn dieser Junge, der seinen Vater verloren hat, auf einmal redet. Da heule ich zum Beispiel immer. Und ja, weiß ich jetzt gar nicht so spontan.
Ach süß.
Nee, weiß ich nicht.
Das ist ja was Süßes zum Heulen. Also bei mir ist, so komischerweise habe ich irgendwie dieses Weinen, weil man gerührt ist, habe ich irgendwie ganz spät entwickelt. Also wirklich erst mit so Anfang 20. Also ich habe das früher nie gehabt, das Gefühl. Also ich habe das nie verstanden, wenn Leute irgendwas schön fanden oder gerührt waren, dass sie dann geweint haben. Ich fand das ehrlich gesagt immer sehr nervig. Weil ich immer dachte, okay, wenn was traurig ist, weine ich, aber sonst nicht. Aber dieses, wenn einen sowas so mitnimmt, so wie ich das eben erzählt habe mit diesem, ja, meine Mutter passt jetzt auf Thomas J. auf und so, fand ich heute total anzuheulen. Aber es kam ganz spät bei mir. Deswegen sind so diese typischen Heulfilme auch immer noch eher die Filme, wo es einfach wirklich traurig ist. Also,
ja, und wo Tiere sterben, Hunde und so.
Hör auf!
Kann ich nicht. Das geht, das sollte verboten werden.
Ich werde auch niemals diesen Hachiko gucken. Vergiss es.
Oh nein!
Davon meine Mutter hat es mir auch verboten.
Ja, meine Mama auch. Meine Mama meinte, du wirst 100% heulen. Und meine Mama meinte auch, bei der Gesang der Flusskrebse wirst du heulen. Und safe, ich habe schon in den ersten 10 Minuten geheult. Also das war ja, der ist so schön, der Film.
Ja,
aber du,
der ist
da
schön.
War auch Taschentuchalarm bei mir.
Doch schon, hast recht.
Ja. Beim Anfang habe ich schon direkt geheult und auch am Ende dann natürlich. Das spoilern wir mal noch nicht, aber ja.
Nee, das stimmt.
Oh. Der ist echt schön.
Das stimmt.
Du, ja, gut, ich würde sagen...
Wir haben ja noch die Weinkorken, ne?
Wir haben ja noch die Weinkorken und deswegen frage ich dich jetzt nach dieser wirklich richtig schönen Folge. Ich war echt gespannt, wie das heute wird, weil der Film echt irgendwie... Oh, ich bin danach immer erstmal eine Woche depressiv, wenn ich den gucke. Ich weiß nicht. Wie viele Weinkorken, meine liebe Bille, würdest du diesem Film denn geben? Und sag mal direkt im Anschluss noch, wie ist der Film für dich so gealtert?
Oh, wie viele Weinkorken? Geben wir 5 von 5 oder ist es nochmal 10? Das ist nochmal das Maximum.
Letztes Mal hatten wir immer 5.
Ach,
also
gut.
5 war, glaube ich, das höchste.
Super, danke. Ich würde wirklich 5 von 5 Weinkorken vergeben. Also klar, ich nehme den Film das irgendwie übel, dass der stirbt. Irgendwie hätte sich ein Teil von mir gewünscht, dass, ja, dass der vielleicht irgendwie im Krankenhaus wäre und es aber geschafft hätte und dass sie dann irgendwie erkannt hätte, dass ja, er als enger Freund ihr irgendwie mehr geben kann als ihre Schwärmerei. Also ich finde, man hätte auch einen anderen Bogen schlagen können. Es wäre immer noch ein schöner Film gewesen. Das habe ich dem Film irgendwie nie so richtig verziehen, dass der wirklich so hart ist. Andererseits macht es den Film auch aus und nimmt dann auch so ein bisschen diese Leichtigkeit aus dem Film. Aber 5 von 5 würde ich auf jeden Fall weiterhin vergeben. Und was hast du nochmal gefragt? Die andere Frage war?
Ob der für dich gut gealtert ist
Ah ja, danke.
oder wie er so
Ah
gealtert ist.
ja. Und ich finde auch tatsächlich, der Film ist für mich hervorragend gealtert. Also ich muss nicht sagen, dass ich irgendeinen Störfaktor hatte. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, irgendeine Szene so, boah, kannst du heute nicht mehr bringen oder ist irgendwie unter der Gürtellinie oder irgendein Spruch oder irgendwas, wo ich irgendwie dachte, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich fand den Film echt super und ich muss echt sagen, so öde es klingt, ich habe da jetzt gar keine, nichts dran zu meckern, auch nicht, was die heutige Zeit angeht oder aus heutiger Sicht. Also ich habe den jetzt auch echt ewig nicht gesehen, aber der funktioniert heute für mich genau wie damals. Also habe ich nichts auszusetzen. Und du?
Absolut, sehe ich genauso. Und vor allem, überleg mal, der ist von 91 und was du vorhin gesagt hast, der spielt 72. Ich mag das total, wenn man auch so Zeitsprünge hat. Ist bei Gesang der Flusskrebse auch so. Spielt der in den 50ern oder 60ern? Weiß ich jetzt
Ich
gerade
glaube
gar
schon,
nicht.
ja.
Ne? Genau, ist auf jeden Fall auch ein Zeitsprung. Und mir geht es ganz genauso wie du. Also ich gebe auf jeden Fall auch 5 von 5 Weinkorken. Ist ein Film, finde ich, den kann man wirklich mal geguckt haben. Ist schade, dass der gerade nicht mehr for free irgendwo zu kriegen ist. Der war bis vor kurzem, glaube ich, noch auf Netflix. Ich habe ihn jetzt ausgeliehen, ich glaube, für 3,89 € auf Prime. Ich sag mal, sind gut investierte 3,89 €. Kann man echt mal machen,
Ja.
Leute. Also, wenn ihr, das ist ein Freitagabendfilm, man sollte vielleicht nicht unbedingt mega beschissenen Tag gehabt haben, um den zu gucken. Aber nee, der ist wirklich, kann man, das ist ein sehenswerter, toller Film. Ich glaube, der rührt alle möglichen Emotionen in einem
Ja,
auf. Und
das
ich finde
stimmt.
auch, der ist super gealtert. Man merkt es auch nicht, dass der von 91 ist. Der ist wirklich so cool gemacht, auch mit den ganzen, wie gesagt, mit diesem super intelligenten Humor von der kleinen Vader. Kann man wirklich mal
Ja,
gucken. Kann man gucken. Und
auf
auch
jeden
Macaulay
Fall.
Culkin, ne, in der Rolle.
Unfassbar süß. Ja,
Ja.
das stimmt. Der ist ja so festgefahren auf diese Kevin allein zu Hause-Rolle. Aber die Rolle ist wirklich auch unfassbar goldig. Und
Total.
ja, also wenn ihr euch den Rest geben wollt, dann guckt euch diesen
Oh,
Film.
ja, man, der hat auch ganz viele schöne, herzerwärmende Momente. Also auch
Das
dieses Thema
stimmt.
Freundschaft, das wird da ganz stark auch gezeigt und so.
Ja.
Aber ihr wisst ja jetzt, wie es ausgeht und safe werdet ihr trotzdem heulen. Ich schwör's.
Das
Ja.
stimmt. Da erzählen wir euch wirklich nichts Neues. Also, und wenn man nicht heult, dann muss man wirklich sich
Ja.
untersuchen lassen.
Ja. Wie stehst du so generell zu Macaulay Culkin?
Ich
So?
mag den. Ich finde den schwer in
Schön.
Ordnung. Und ich muss auch sagen, ich hatte den zuletzt gesehen bei American Horror Story.
Ja,
In,
stimmt. Ja,
ne?
ja,
Ah,
ja.
da fand ich den großartig. Er spielt ja diesen Mickey.
Da
Ich
hat er
weiß, das war
mitgespielt.
diese, genau, das ist diese Schriftsteller, das ist diese Staffel, die so komisch aufgeteilt ist. Die erste Staffel ist über diese Autoren und es ist irgendwie, ich fand die Idee einfach so geil, dass du, wenn du so eine, was ist das denn nochmal, so eine Tablette oder irgendwas kannst du nehmen und entweder, und wenn du irgendwie talentiert bist im Innern,
Dann
dann wird das
klappt's.
so voll ausgeschöpft, genau, dann bist du so ein Super-Brain, hätte ich fast gesagt, also dann kannst du so alles und bist du so zu Stephen King und wenn du aber eigentlich eine Pfeife bist, die nur sich selbst total falsch einschätzt, dann bist du zu so einem komischen, widerwärtigen Zombie und es ist halt super spannend, weil er halt irgendwie so ein Obdachloser ist und er nimmt diese Pille und ich sage jetzt nicht, was passiert, aber es ist sehr spannend und da habe ich ihn unglaublich gemocht und ich finde auch, für mich ist er gar nicht so verhaftet in diesem Kevin allein zu Hause. Also klar, denke ich schon an den Film, wenn ich ihn sehe, aber ich finde, der kann auch echt viel mehr. Also ich sehe den sehr
Aber
gern
ich
und du?
liebe den Film auch. Ey, Kevin allein zu Hause ist für
Ja.
mich ein jedes Jahr Must-See. Gucke ich immer mit Francisco, seit es diesen Film gibt. Ich muss den einfach. Das ist für mich so
Oh.
ein typischer Weihnachtsfilm. Ich muss
Ja.
den gucken. Ich liebe diesen Film.
Total. Ich hatte auch jetzt letztes Jahr Weihnachten, da hatte ich mich ja gerade getrennt und da war ich halt unglaublich beschissen drauf und meine Schwester war irgendwie auch mies drauf und dann haben wir irgendwie auch uns so aufgeteilt. So, meine Eltern haben hier oben ihre Weihnachtsfilme geguckt und wir waren irgendwie im Keller und haben dann da Filme geguckt. Und haben wir irgendwie so
im Keller?
Da haben wir so Horrorfilme geguckt. Man auch so, ja, so, so scheiß drauf und Weihnachten war auch das schon. Ganz genau. Nee, noch nicht. War wirklich so, ich glaube, wir haben die Serie Dr. Death nochmal geguckt.
Ah,
mit Joshua Jackson. Ich durfte es mir aussuchen.
Oh,
und
dann
soll es auch anders sein. Und dann meinte ich dann irgendwie so, ja, okay, wollen wir einen Film gucken? Und dann haben wir halt wirklich Kevin allein zu Hause doch noch geguckt und haben uns halt krank gelacht. Weil
das.
Der geht auch einfach immer Weihnachten.
Ne? Das.
Der ist großartig.
Ja. Finde ich auch. Und ich glaube, das war jetzt mit American Horror Story, ist auch noch gar nicht so lange her. War das vielleicht jetzt 22 oder 2020? Ist auf jeden Fall relativ aktuell. Ich habe den sonst gar nicht in so vielen Rollen gesehen. Ich kenne den noch aus Richie Rich, wo er diesen arroganten Jungen spielt. Und dann gab es noch einen Film, kennst du das zweite Gesicht?
Ja!
Der ist richtig krass.
Der endet so hart.
Das ist so ein Psycho-Thriller, genau. Oh, und ich glaube, das war auch...
Ja, entschuldige.
Ich weiß gar nicht, wer da noch mitspielt, aber es ist ein Psycho-Thriller.
Elijah Wood.
Ja, genau, die beiden in Kombi. Und ich glaube, da war er auch nur unwesentlich älter als bei Kevin allein zu Hause. Ich glaube, das kam relativ im Anschluss. Und der hat ich auch, und der ist jetzt auch mittlerweile mit Brenda Song verheiratet. Ich glaube, der hat auch zwei Kinder, macht jetzt mehr so Garagenband, wo er irgendwie über Pizza singt. Der macht jetzt auch so viel so Nebenrollen und hat einen super, super sympathischen Instagram-Account, Kalkmania.
Ja.
Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ich finde den ganz, ganz toll und ist ja einer der vielen Kinderstars, der es aber irgendwie jetzt geschafft hat, ja, aus dieser Kevin-Allein-zu-Haus-Rolle ja, einfach so auszubrechen. Nicht mehr als Schauspieler, aber ich finde ihn wirklich toll. Den kann man sich echt mal angucken. Schaut mal auf jeden Fall auf Social Media vorbei.
Süß. Das ist echt eine gute Empfehlung. Also diese Brenda ist meine, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt gerade nicht, aber ich meine, das ist auch die, mit der zusammengekommen ist oder die der kennengelernt hat in dieser Serie Dollface, die
es
super cool ist und die aber leider nicht mehr auf Disney ist. Da habe ich mich ziemlich geärgert. Ich wollte gerade irgendwie noch irgendwas sagen.
Hast du von der Anna Chlumsky noch mal was gehört, die die Vader spielt?
Ich hatte diese eine Serie mit ihr gesehen, wo sie so eine Journalistin ist. Ja, Anna.
Genau, Inventing Anna, genau. Habe ich nicht geguckt.
Ich muss ehrlich sagen, muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Aber da bin ich auch, glaube ich, relativ allein mit der Meinung, weil das irgendwie alle so gehypt haben. Ich habe es auch durchgezogen, aber es war ein bisschen... Oh, viel Lärm um nichts. Ich finde das immer irgendwie schwierig, wenn unsympathischen Leuten so eine Bühne geboten wird. Aber hey.
Kannst du dir gar nichts sagen, ehrlich gesagt.
Ja, ich nicht mehr. Das war das Einzige.
Ich weiß auch nicht mal, wie alt die jetzt. Die muss ja dann auch so um die 40 sein, ne? Ich weiß das
müsste
gar nicht.
Eigentlich so, die müsste ja so 13 Jahre ungefähr älter sein als wir.
Die ist 43, sagt mein Internet hier gerade. Und ist eine hübsche Frau, ohne Frage. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die jemals wieder... In irgendeinem Film. Vielleicht habe ich sie auch nicht erkannt. Kann auch sein, weil die hat jede Menge noch gemacht, aber habe ich keine Meinung zu. Kann ich jetzt nichts sagen.
Nee, es gibt ja auch einen zweiten Teil, ne, von diesem My Girl. Ich finde das immer wieder unglaublich frech.
Habe ich einmal geguckt.
Cover, weil denke ich mir auch, du bist ja schnell darüber hinweggekommen. Kleines Fräulein.
Ich glaube, da
habe ich nie gesehen.
Doch, ich habe den einmal geguckt. Ich glaube, da geht's. Ich glaube, die Shelly kriegt ein Baby. Und sie geht irgendwie in irgendeine große
spielt
Stadt.
Spielt da noch mit, die Jamie Lee Curtis?
Die spielt da noch mit. Aber ich glaube, es geht da, das ist nur, glaube ich, eine ganz, ich weiß das nicht mehr genau, aber die geht in irgendeine Stadt, weil die irgendeinen Schulaufsatz schreiben muss über eine Person, die sie inspiriert. Und ich glaube, sie wählt ihre verstorbene Mama und ihr Onkel Phil, über den wir gar nicht gesprochen haben in dieser Folge, der wohnt, glaube ich, mittlerweile, weiß ich, in L.A. oder so. Und den besucht sie denn, um dann irgendwie über ihre... verstorbene Mutter zu richerchen und verliebt sich dann in irgendeinen so neuen blonden Typen. Ja, Surferboy-Typen.
Blond ist es wohl.
Ja, genau. Mehr weiß ich da auch nicht. Ich habe den einmal geguckt, glaube ich. Ja.
Okay. Mir ist was eingefallen. Ihr konntet mir das vergessen. Das Geheimnis des Bärenfelsens kennst du ja wohl, oder?
Nee.
Wow!
Was? Ein Bärenfels?
Na, 95. Mit Christina Ricci.
Ey, kenne ich nicht. Wieso? Sag mal, wer spielt denn da jetzt mit?
Bleibt mir die Luft weg.
Ja, ey, das tut mir jetzt echt leid.
Ist in Ordnung, aber irgendwie auch nicht. Also der ist von 95. Und das ist ein ganz toller Film. Oh, der Kater
mit wem denn jetzt? Sag doch mal.
Christina Ritchie.
Ach so, die Klamski da, die spielt da.
Genau, mit. Ach sorry, genau, die spielt da mit. Die spielt die Hauptrolle und die Christina Ritchie auch. Und die Christina Ritchie, Namen habe ich jetzt seit meinem Trinkspiel ausmachen können, die fährt auf jeden Fall mit ihrer Mutter in so eine Kleinstadt. Ich glaube, die kommen aus New York oder irgendwo, wo es cool ist, kommen die auf jeden Fall her, ziehen dann in so eine Kleinstadt. Natürlich hat Christina Ritchie irgendwie so eine Fresse und hat eigentlich gar keine Lust, mit ihrer Mutter irgendwo anders hinzuziehen. Und das ist halt, wie gesagt, so super ländlich und da ist nichts los und sie hat eigentlich gar keine Lust, da irgendwie Freundinnen zu finden. Und lernt aber dann eben die, die Jodie kennen, das ist die Anna Klumsky. Und die ist halt so, eigentlich ist es so ähnlich wie bei My Girl, die Verteilung, weil die Christina Ritchie ist halt so sehr, so ein bisschen zurückhaltend, unsicher und sie ist halt so ein absoluter Draufgänger und ist da auch so ein bisschen, ich sag mal so buschikos zurecht gemacht und hat so sehr kurze Haare und ist auf jeden Fall immer so für jeden Spaß zu haben, ist aber auch sehr unnahbar irgendwie und hält sich auch alle aus einem guten Grund irgendwie vom Leib und die fangen aber dann auf so eine sehr schräge Art und irgendwie doch eine intensive Freundschaft an. Und diese Jodie hat nämlich auch so ganz, also so ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihrem Stiefvater und flüchtet halt immer in diesen Felsen, diesen Bärenfelsen.
Echt, das ist an mir vorbeigegangen. Aber das wäre ein Film für mich gewesen. Ich weiß nicht, was da passiert
Fall,
ist.
Dass du das verpasst hast.
Von Christina Ritchie. Ey, komm, Addams Family. Ich liebe die Addams Family. Und ich Kaspar auch. Hat die gemacht. Und Lizzie Borden habe ich geguckt mit meiner Nachbarin damals. Haben wir gesucht.
Das kenne ich gar nicht.
Lizzie Borden, ja, kann man, ist eine Serie. Kann man gucken.
Okay. Oh. Okay,
war so eine Killerin.
Ah, nee, aber ist hast du, aber damals und heute hast du doch wohl gesehen, oder?
Nein. Ich glaube, jetzt kündigst auf. Du kündigst mir gleich die Freundschaft.
Das ist ich verletzt. Nein, Quatsch. Entschuldige. Ich will jetzt nicht noch frech werden. Ich war halt ein großer Christina Ritchie-Fan seit Kasper, deswegen habe ich die auch ein bisschen verfolgt. Vielleicht lag es auch daran.
Sie aber auch. Das wird daran liegen. Ey, komm, Sleepy Hollow habe ich geguckt. Das zählt doch, oder?
In Ordnung, mein Gott. Was hast du noch geguckt? Titanic? Du kennst aber Sachen.
Aber Quatsch, da spielt doch nicht Christina Ritchie mit.
Nein, das war jetzt eine Hyperbel, dass ich dich über dich lustig machen wollte.
Eine Hyperbel. Jetzt hier auch noch richtig, einen auf schlau machen hier.
Das war dich ja richtig fertig. Kann ja zwar irgendwie drei Bundesländer noch aufzählen, aber Hyperbel, die wird dich jetzt. Oh Gott.
Ist das geil.
Ich liebe es. Entschuldige.
Ich glaube, ich glaube, es eskaliert hier jetzt gerade.
Ja, ich würde mal sagen.
Bille.
Ja.
Darf ich dich mal was fragen?
Bitte.
Welchen Film besprechen wir denn in der nächsten Episode?
Oh, da wird die Post abgehen. Gut, dass du es sagst, denn ich finde, es wird mal Zeit für etwas weniger Girliges und auch ohne Taschentücher.
Finde ich gut.
Deswegen würde ich doch mal sagen, wir wagen uns ran an Fight Club.
Yeah! Where is my mind?
Oh, ich liebe es. Das ist großartig.
Ich liebe es. Da werden wir auch ganz viel über Seife lernen. Spoiler-Alarm. Oh, ich liebe den Film. Hab den echt lange nicht mehr geguckt. Ich habe den sogar, glaube ich, auf DVD. Ich muss mal schauen. Ich habe ganz, ganz viel, muss ich zu meiner Schande gestehen, über Rebuy verkauft, weil wir Platzmangel hier haben. Ah. Eventuell habe ich den auch noch auf DVD, aber ich glaube, sonst gibt es den auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es den auf Netflix gerade gibt. Oh, da freue ich mich drauf.
Das war toll. Der ist großartig. Habe ich ewig nicht gesehen.
Ich
habe den auch völlig verkatert, nur einmal gesehen.
Echt? Oh, der ist gut. Der hat eine super Besetzung. Freue ich mich voll drauf.
Ja. Ich freue mich auch total drauf. Da finde ich auch den Brad Pitt wirklich
nicht scharf. Gott sei Dank.
Ja, ich bin ja gar nicht so ein Brad Pitt-Fan.
Bei Thelma and Louise hast du gesagt, der Brad Pitt, der ist da ausnahmsweise mal.
Hey, bring mich hier nicht in Schwierigkeiten. Ich habe gesagt, am besten finde ich ihn in 7, aber in Thelma und Louise ist er natürlich nicht auszuhalten. Aber da ist er auch ganz schön. Traut sich was, ne?
Ja.
Aber ja.
Dazu in der nächsten Folge dann mehr.
Ganz genau.
Das hat war Spaß sehr zauberhaft gemacht. Mit dir. Ich bin froh, dass wir nicht geheult haben. Ich war mir nämlich nicht so sicher.
Ich war am Anfang schon am Kämpfen, als du die Nasengabe vorgelesen hast, aber ich habe es in den Griff bekommen.
Trotz meines Rumgestotters.
Du stotterst doch nie. Ich bin hier der Stotterbill. Falls du es kennst du ja wohl, ne?
Ja. Ey, werde ich auch noch richtig. Die Pöbeltiere, du denke dran, zweite Klecker. Judith hat jemanden auf die Nase gehauen, ja?
Oh,
nicht jetzt hier noch fies.
Stimmt, du kannst ja sowas.
Ja. Oh,
nee, ich habe ja diese Puddingärmchen, ich muss mich echt zusammenreißen.
Oh, es hat Spaß gemacht.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für diese Folge.
Ich freue mich auf nächstes Mal.
Ich mich auch.
Und wir freuen uns immer, wie gesagt, über Feedback.
Oh, natürlich vor allem über Positives, ne? Aber ja,
wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir sehen uns wieder in der neuen Folge, wo wir Fight Club besprechen. Finde ich super. Ist eine super Auswahl.
Ich freue mich. Finde ich auch fantastisch.
Oh. Na dann.
Dann nochmal Prost.
Nee, geht nicht mehr. Bei mir ist alles leer.
Unfassbar.
Ja, aber ey, nee, ist egal.
Finde ich gut. Egal. Ja, Moment mal, jetzt wo ich es gegen das Licht halte, ist nicht mehr viel da.
Na dann.
Dann, gut.
Mach noch einen zauberhaften Abend mit dem dicken Kater.
Danke, mache ich. Boah, der ist unglaublich dick. Aber
oh Mann. Ja. Und dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ich muss doch die Mülltonne rausstellen. Oh Gott, ich bin ja bei meinen Eltern als Katzenzitterin eingespannt mit 34, wie eine 13-Jährige.
Ah, ist alles nicht so. Bist du eigentlich schon durch den Rasensprenger gesprungen?
Oh, du meinst der einzige Urlaub, den mein Gehalt zulässt?
Ich glaube. Fotos bitte.
Oh Gott. Nee, aber ich komm doch zurück. Nee, ich bin ja dann doch geflogen, aber es war die zweite Option. Das werde ich vielleicht morgen machen.
Ich hätte es gern gesehen.
Oh, ich auch. Das hast du jetzt dir gern gezeigt. Du hast zu lachen hast. Ah, gut, meine Liebe.
Klar, ich
drück mal auf Stopp, ne?
Aber mach mal nicht auf, genau. Hier. Oh.
Ich mach auf Rekord, ne?
Genau.
Also, auf Rekord. Hör dir das an.